Meine Damen und Herren, vorweg darf ich Ihnen erstmal für den Rest des Jahres noch Gottes Segen wünschen. Es ist ja noch viel übrig davon, nicht? Und dann ist es ja zugleich die erste Vorlesung hier im Jahr und die letzte in dem Semester, weil es da ja abgekürzt ist. Ich find's schade, aber so ist es halt normal, nicht? Wir hatten beim letzten Mal noch gerade begonnen vor dem Abbruch mit diesem Gedanken der philosophischen Christologie. Da möchte ich nochmal einsetzen. Die Frage ist ja schon der Zugang überhaupt in der Reformationzeit, ist dieser Ausdruck entstanden, finitum capax infiniti, also dass das Endliche fähig ist, fassen können ist des Unendlichen. Vorher war man das Problem von der Antike an, dass man gesagt hat, wer endlich ist, kann auch nur Endliches denken. Das ist ein Topos, der kehrt dauernd wieder in der Antike. Sterbliche denkt Sterbliches. Irdische denkt Irdisches. Das Göttliche ist nicht für euch. Aristoteles sagt dann, ein bisschen können wir schon davon sehen, das haben wir miteinander beredet auch. Obwohl unsere Augen dafür so gemacht sind wie die der Nachtvögel für die Sonne, ist es trotzdem sehr erfüllend, was wir überhaupt wahrnehmen können. Aber sonst war das so ein Gedanke, der zieht sich durch. Bei Pope heißt es dann, the proper study of mankind is man. Also immer wieder dieser Gedanke zu sagen, der Mensch hat sich eigentlich mit dem Menschen zu befassen. Und vor diesem Hintergrund ist dann in der Reformation dieser Begriff entstanden, finitum capax infiniti, dass also tatsächlich das Endliche, das Unendliche denken kann. Zwar nur auf endliche Weise, aber es denkt wirklich das Unendliche. Also ich muss das, was ich denke, unterscheiden von der Weise, wie ich es denke. Diesen Schritt hat man früher nicht in derselben Weise gemacht. Dass wir also sagen können, wir können auf menschliche Weise über Gott nachdenken. Und dann ist es aber auch wirklich Gott, auch wenn wir nur auf menschliche Weise darüber nachdenken, in diesem Wissen um die Unangemessenheit unseres Denkens an das Gedachte, dass wir da ein Stück über uns hinausreichen. Diese Formel nun, capax infiniti, die will ja was Wichtiges sagen, ich halte sie trotzdem nicht für glücklich. Das jetzt wieder gedacht in der Weihnachtszeit, also mein Lieblingsweihnachtslied ist das von Paul Gerhardt da, ich stehe an deiner Krippen hier oder so, und wo es dann in der letzten Strophe dann doch auch heißt, dann zu meinem Kummer, ach, wenn mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein tiefes Meer, dass ich dich könnte fassen. Also dieser Gedanke auch dort wieder, der Mensch müsste eigentlich Gott fassen können. Wo ich sage, warum muss man das eigentlich sagen? Kann man nicht dabei bleiben und sagen, es reicht, wenn man sich von ihm erfassen lässt? Muss ich wirklich ihn erfassen? Das ist dann diese Wanderlegende, die entstanden ist wahrscheinlich im 12. Jahrhundert in Paris und die dann später auf andere Leute auch, vor allen Dingen auf den heiligen Augustinus übertragen wurde. Da sieht man das in der Kunst auch immer wieder, wie er da am Meer spazieren geht und dann ist dort ein Kind und versucht, das Meer in eine Grube zu schöpfen. Und der Augustinus fragt das Kind, was machst du da? Ja, ich schöpfe da also das Meer in die Grube und sagt, das geht doch nicht. Sagt, ja, und du willst die Trinität verstehen. Und dann verschwindet dieses Kind und so. Also dieses Gleichnis, das haben sie an allen möglichen Augustinus-Darstellungen immer wieder. Derselbe Gedanke, was hätte ich davon, wenn ich das Meer in der Grube schöpfen könnte? Wenn doch Meer gerade das ist, was eben das Meer ist und nicht in der Grube. Warum muss ich das denn auch in der Grube schöpfen? Es reicht doch, wenn ich auf dem Meer schwimme. Ich finde das viel vernünftiger. Also statt das Meer in mich hineinzugießen, bis hin, was ich ja schon öfter auch angesprochen habe, dass dann Pieper die zweite Auflage von seiner negativen Theologie da genannt hat, unaustrinkbares Licht, wo ich ihm auch gesagt habe, warum wollen Sie denn das Licht austrinken? Wer redet denn von unaustrinkbarer Dusche? Natürlich kann man die nicht austrinken, aber das sagt auch niemand, weil sie niemand austrinken will. Warum soll ich das sagen? Warum soll ich nicht unter den Güssen Gottes stehen, da fließt ein Teil in den Mund, das andere über einen drüber? Na und? Und so wie sie sagen, statt das Meer in mich reinzuschöpfen, kann ich drin schwimmen. Und wer nicht schwimmen kann, kann Holz nehmen. Das sagen auch die Kirchenväter so, man soll das Kreuz nehmen und mit dem übers Meer fahren. Nicht? Das kann man ja machen und kann sich dann austauschen über das, was man da erlebt hat. Ich muss doch nicht etwas in mich hineinholen. Also wenn ich erkenne, denke, als in mich hineinholen. Das hat aber die Antike und das Mittelalter so gedacht. Die haben gesagt, es gibt zwei Weisen, wie Subjekt und Objekt sich begegnen können. Beim Erkennen wird das Objekt ins Subjekt geholt. Und bei der, beim Lieben und Wollen geht das Subjekt ins Objekt. Und deswegen denken wir, wenn wir natürlich Gott denken, ihn auf menschliche Weise. Deswegen ist es besser, als Gott zu denken, ihn zu lieben. Sagt auch der heilige Thomas so, sagt, wenn man am Ende ist mit dem Denken, kann man mit dem Lieben anfangen. Also man kann natürlich schon vorher anfangen, aber dann kann man, ich meine, mit dem Lieben doch darüber hinausgehen, über das, was man erkannt hat. Und deswegen haben die Alten auch gesagt, dass man bei dem, was unter uns ist, besser beim Erkennen bleibt als beim Wollen. Mein Beispiel war ja immer, wer Schmutz will, wird schmutzig, wer Schmutz als Schmutz erkennt, ist sauber. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also ich kann das Schlechte und das Böse als Böses erkennen, dann macht mich das nicht böse. Aber das Böse wollen macht mich böse. Und deswegen ist es besser, die Dinge, die über uns sind, eher zu wollen als zu erkennen und die Dinge, die unter uns sind, eher erkennen als wollen. Vor diesem Hintergrund, dieser traditionellen Verteilung der beiden Weisen, wie Subjekt und Objekt eins werden. Entweder eben im Erkennen, wo ich es aufnehme, oder im Ausgehen. Jetzt denke, wenn ich das aber jetzt so entwerfe, dass ich beim Erkennen etwas in mich hineinhole, dann bin ich genau bei dem Bild mit dem Kapax. Und es ist die Frage, ob ich das eben so denken muss mit hineinholen. Wenn ich das nämlich mache, dann muss man sich nicht wundern, dass die Leute negative Theologie machen wollen, weil sie sagen, ich will ja das Objekt als Objekt retten, dann bleibt also nur die Lösung zu sagen, ich erkenne es nicht. Denn durchs Erkennen habe ich es schon verbildet. Wenn ich aber sagen würde, es kommt nicht darauf an, das Objekt in mich hineinzuholen, sondern dass ich mich ins Objekt verliere. Warum soll ich erkennen immer nur so denken, dass ich in mich hineinhole, sondern dass ich mich da hinein verliere, dass ich eben, Heidegger hat das so versucht auch zu sagen, sagt, es ist ja nicht so, ich stehe hier und da draußen ist der Baum und dann frage ich mich, wie kommt der Baum in den Kopf, sondern in gewisser Weise bin ich ja bei dem Baum, sagt er. So, wenn ich Sie da, denken Sie jetzt mal an den Hauptbahnhof und an diesen Querbahnsteig oder so, wo Sie dann so auf die Gleise gucken, dann können Sie sich das in dem Moment vorstellen und sind dann dort, auch während, wenn Sie hier sitzen. In Gedanken sind Sie dann dort. Das heißt, ich muss ja nicht sagen, dieser Gedanke des bloß in mich hineinholen, das kann genauso gut heißen, auch ich gehe aus mir heraus. Und dann kann man das auch gar nicht mehr so scharf trennen, was die Autoren auch nicht machen, die wissen dann auch nochmal, dass das Erkennen nochmal eine Weise des Liebens ist und das Lieben eine Weise des Erkennens. Also ich würde hier nochmal dafür plädieren, statt zu sagen, ich hole das in mich hinein, zu sagen, ich schwimme da drin, ich lasse mich davon ergreifen. Und dann muss ich es nicht einholen und daran liegt mir ja schon deswegen, weil wir ja wiederholt haben wir das ja miteinander bedacht, Geheimnis eigentlich Heimat heißt, daheim sein. Und was ich in mir habe, das ist dann in mir daheim, aber ich bin nicht in dem daheim. Sondern die Heimat kann ich nicht umgreifen, sondern die umgreift mich. Sonst ist es nicht meine Heimat. Auch das muss man nehmen, wenn man so sagt, eben, wenn du es erkennst, ist es nicht Gott. Sie comprehendis, übrigens heißt comprehendis ja nicht erkennst, sondern wenn du es begreifst, ist es nicht Gott. Umgreifen kann man ihn natürlich nicht. Was man da umgreift, ist nicht richtig, aber man kann ihn erkennen. Und erkennen kann ich auch von innen, wenn ich mich ergreifen lasse. Und das wäre das, was ich hier vorschlagen würde. Und unter dieser Rücksicht haben wir ja zum Beispiel über die Trinität nachgedacht. Und ich habe das gerechtfertigt damit, dass ich gesagt habe, gegen Thomas, der sagt, das ist ein striktes Geheimnis, kann man nicht überdenken, dass ich sage, das erste Vatikanische Konzil, jetzt muss ich ja mit einem Theologen theologisch argumentieren, da bin ich im Moment aus der Philosophie raus, aber das ist nötig, weil der Theologe, der kann, mit dem kann ich ja nicht philosophisch reden, sondern der will ja gerade also theologisch argumentieren. Also sage ich dem, dass das erste Vatikanische Konzil gesagt hat, man kann Gott als Schöpfer erkennen. Und dann sage ich als zweites, dass er selber geschrieben hat, der Thomas, dass man die Schöpfung nicht richtig denken kann, wenn man Gott nicht trinitarisch denkt. Wie kommt er da drauf? Weil er meint, wenn ich Gott nur als eins denke, als ein Unum, wie kommt er dann dazu, überhaupt also Vielheit aus sich hervorgehen zu lassen? Das können ja diese ganzen Einheitserklärungen nicht erklären. Wieso explodiert das Eins und bleibt nicht einfach eins? Wo kommt dieser Unfall her oder dieses Unglück? Wenn ich Schöpfung denke, Schöpfung aus dem Nichts, kann Gott nicht bloß das Prinzip der Einheit des Vielen sein, sondern muss auch das Prinzip der Vielheit des Vielen sein. Also kann da nicht pures Eins sein. Und dass ihm die Vielheit fremd ist. Aber das ist vielleicht auch zu abstrakt und philosophisch mit der Einheit und Vielheit. Vernünftiger ist, wenn man es andersrum denkt und sagt, zum Freiheitswesen gehört Lieben, Bejahen. Und zur Liebe gehört, dass ich nicht bloß mich bejahe, sondern anderes bejahe, dieser ekstatische Moment an Liebe. Und dann kommt es zu den Konstruktionen, bis auf hohem Niveau bei Hegel, sagt, Gott muss schaffen, damit er Gott wird. Während die klassische Schöpfungslehre ja eben sagt, nein, Gott wäre kein bisschen weniger Gott, wenn er nicht geschaffen hätte. Der hat es nicht nötig zu schaffen. Dann sagen die Metaphysiker, Gott liebt sich selber und das ist in Ordnung, weil er höchst liebenswürdig ist. Aber ich finde, das ist merkwürdig, weil Lieben eben heißt, einen anderen bejahen und lieben und nicht sich. Ich meine, sich natürlich auch, aber Liebe zu sich ist eine merkwürdige Sache. Finde ich, befreundet sein mit sich und mit sich auskommen, das ist ja alles sinnvoll. Aber von sich entzückt sein oder für sich leben und sterben, das finde ich eben etwas merkwürdig. Also, meine ich, hat Liebe ganz deutlich diesen Charakter des Bezuges auf. Und dann kommt eben sowas raus, habe ich auch in meinem Leben schon ein paar Predigten darüber gehört, dass Gott uns schafft, damit er jemanden zum Lieben hat. Aber das geht nicht. Wenn also Gott uns nötig hätte, was ist das für ein Absolutes? Nochmal, Hegel entwirft es so und sagt, es gehört zum absoluten Geist dazu, dass er zugleich sich in die Welt entäußert und das alles mit vollzieht. Und er meint damit, das Christentum auf den Begriff gebracht zu haben. Aber das tut er nicht, weil er es nämlich als Notwendigkeit entwirft und nicht als freies Geschenk. Wenn ich also wirklich Schöpfung frei denken will, muss ich sagen, Gott genügt sich schon auch in der Liebe in sich selber und nicht bloß in der Selbstliebe, sondern dass das eben schon ein Bezug ist, dann bin ich wenigstens bei zwei Personen. Da haben wir ja dann darüber geredet, dass zwei Personen kein wirkliches Mit bedeuten. Weil ein Wir wird nicht durch das Gegenüber der Zwei sichtbar, sondern wird erst sichtbar, wenn die Zwei sich auf ein Drittes oder auf einen Dritten richten. Oder von diesem Dritten gesehen oder anerkannt werden. Gespiegelt werden, sagen heute die Leute immer so. Also komme ich philosophisch schon zum Reden von der Trinität. Die Frage ist, kann ich jetzt nun auch noch was sagen? Und diese Trinität nennt jetzt die Tradition die immanente Trinität, dass Gott in sich drei ist. Das behaupte ich, könnte mit der Vernunft erkannt werden. Die Möglichkeit. Nicht, was das wirklich in seiner ganzen Fülle heißt, aber dass das zum Absoluten eigentlich dazugehört, meine ich. Was man nicht mit der Vernunft einholen kann, ist, dass die zweite Person der Gottheit Mensch wird. Also die sogenannte ökonomische Trinität, wie der Fachausdruck heißt, von Ökonomie, das heißt die Hausgesetzlichkeit, also Heilsgeschichte, das nennen die Kirchenväter so. Dass diese Dimension, dass Gott nicht bloß schafft, sondern sich mit dem Menschen näher einlässt, dass das eine neue Dimension nochmal bedeutet. Also das kann man nicht in derselben Weise ableiten. Trotzdem versuche ich also jetzt auch dazu nochmal philosophisch was zu sagen. Und ich meine, dass es hier zwei Wege gibt, darüber nachzudenken. Das eine ist der Weg, dass man sagt, gehe ich von Gott aus oder gehe ich vom Menschen aus? Die Tradition ist vom Menschen ausgegangen. Das hängt damit zusammen, dass die Bibel aus einem Konvolut von Schriften ist, die aus einer konkreten Situation geschrieben worden sind, nämlich von Menschen, die diesem Jesus von Nazareth begegnet sind und sich von ihm als erlöst erfahren haben. Und daher ist also weit verbreitet dieser Gedanke zu sagen, die Inkarnation, die Menschwerdung, die gibt es als Antwort auf den Sündenfall. Thomas von Aquin vertritt das zum Beispiel auch so. Der sagt, die Inkarnation, die Menschwerdung ist eine Antwort auf den Sündenfall. Ich halte das für nicht so gut, sondern folge in diesem Punkt Duns Scotus, der 100 Jahre nach Thomas gelebt hat, sagt, nein, die ganze Schöpfung ist dafür da oder geschieht nur, damit es sowas geben kann wie Menschwerdung. Das ist das, was eigentlich gewollt ist. Diese Hochzeit von Himmel und Erde, um es auszudrücken, die in allen möglichen Religionen gefeiert wird. Dass es um diese Verbindung geht, sodass das nicht eine Reparaturanstrengung nachträglich ist, wie sich das dort ausdrückt, sondern das ist das eigentliche Ziel der Schöpfung. Karl Barth formuliert auch so, sagt, die Schöpfung ist für den Bund da. Es gibt Schöpfung, damit es Bund geben kann. Und die eigentliche Zielbestimmung des Bundes ist diese Einheit von Gottheit und Menschheit im Gottmenschen. Wenn ich also jetzt ausgehe von dem Gedanken, dass der Mensch Erlösung braucht, wir können ja beide Wege gehen. Wenn ich ausgehe von diesem Gedanken der Erlösung, dann wäre eben darüber nachzudenken und zu sagen, dass es natürlich alle möglichen Erfahrungen der Begründung der Hoffnung gibt. Die werden auch immer angeführt von den Leuten, dass es zum Beispiel nach dem Winter wieder ein Frühling gibt, dass die Blumen wieder wachsen und dass nach der Nacht ein Morgen kommt, dass Kinder geboren werden und all das. Das ist immer angeführt worden als eine Bestätigung dafür, dass die Welt nicht verloren ist. Aber man sieht zugleich, dass das die Dinge aber auch offen hält. Dass man sagt, man weiß nicht, ob man nicht bloß deswegen lebt, so wie so der Volksmund sagt, kleine Dinge bestraft Gott gleich und die großen Dinge erst hinterher oder so ähnlich. Nicht? Und so haben sich dann die Theologen auch darüber Gedanken gemacht, warum es Bösewichten gut geht. Da haben wir gesagt, ja, weil die eben nicht bloß Bösewichte sind, deswegen geht es denen hier auch schon ein bisschen gut, aber wartet mal, was denen hinterher passiert. Nicht? So waren ja dann so die Vorstellungen da. Warum führe ich das jetzt an, solche Geschichten? Weil die Zweideutigkeit dieser Kriterien, dieser Anzeichen für Versöhnung oder für Vergebung aufheben. Natürlich kann man das schon ansprechen, dass man überhaupt noch lebt. Zum Beispiel Ignatius schlägt das in seinen Exerzitien vor, dass der Exerzitant sich überlegen soll, dass er immer noch lebt, statt dass sich die Erde geöffnet hat und ihn verschluckt hat, so wie die Rotte Korach, die dagegen Mose auftritt und wo sich dann die Erde auftut und dann sind die verschlungen. Nicht? Also dass man es eigentlich gar nicht mehr verdient zu leben, wenn man sich klar macht, wie lieblos man bisher auf alles Mögliche an Fürsorge und sich kümmern geantwortet hat, dass einem das aufgeht. Also man kann das schon alles sich gesagt sein lassen. Die Frage ist, reicht es wirklich zu? Muss es nicht einen Punkt geben, wo es eine authentische, endgültige Selbstdefinition Gottes gibt? Und das hat Rahner gemeint mit diesem frühen Buch Hörer des Wortes. Das waren damals ja Vorlesungen, die er in Salzburg gehalten hat, Salzburg Hochschulwochen, dass er da gesagt hat, als junger Theologe, der Mensch ist der Hörer des Wortes, der noch einmal aus ist auf ein Wort. Die Schöpfung sagt mir, Gott ist die Liebe und er schafft uns aus Liebe, denn Lieben heißt sagen, es soll dich geben oder so. Aber die Schöpfung sagt mir nicht mehr, was mit mir passiert, wenn ich auf diese Liebe falsch geantwortet habe. Und dass er da sagt, der Mensch ist einer, der hier ausschaut, gibt es hier irgendwo eine letztauthentische Selbstfestlegung Gottes angesichts der Unmenschlichkeit, unserer Unmenschlichkeit. Wir haben kein Recht darauf, das überhaupt zu bekommen, aber der Mensch schaut auf so etwas aus. Und jetzt kommen die Christen und sagen, das ist in Jesus Christus geschehen. Also der Gedanke, Bernhard Welte, der Philosoph und Theologe aus Freiburg, der Heidegger Schüler, der hat das genannt, das A priori eines personalen Heilandes. Und erklärt damit auch so diese Verführbarkeit der Menschen durch Gurus, durch Heilsbringer oder so, dass die Menschen auf so etwas aus sind. Gibt es da irgendwen, der in göttlichem Auftrag endgültig sagt, ja, so will ich mich angesichts eurer Unmenschlichkeit verhalten, nicht als die Sonne, die es an den Tag bringt und die dann bloß das Licht über unsere Selbstzerstörung leuchten lässt, sondern wo sich Gerechtigkeit zeigt als gerechtmachend. Das wäre also ein Weg des Zugangs zu sagen, dieses A priori eines persönlichen Heilandes, dass so etwas erwartet wird. Eine andere Frage ist dann natürlich, wie erkenne ich den, wo das jetzt stimmt? Aber das können wir noch mal einen Moment zurückstellen. Das wäre also die Sicht, wenn ich vom Menschen ausgehe und seinem Bedürfnis. Also der Mensch sagt, er lebt hier. Und dann gibt es natürlich noch mal die große Diskussion, heute auch unter modernen Theologen, dass man klassischerweise gesagt hat, der Mensch will eigentlich erlöst werden von seiner Schuld. Heute überwiegen Stimmen, die sagen, nein, schuld sind wir eigentlich gar nicht, wir sind ja alle ganz arme Würstchen. Wir wollen eigentlich nur erlöst werden von unserer Endlichkeit. Vom Tod eigentlich, das ist der Punkt. Das kann man immer wieder hören von zeitgenössischen Theologen, dass sie dann wollen das doch gar nicht an der Schuld festmachen. Wer ist denn wirklich schuldig von uns? Wir sind doch eigentlich höchstens nur schwach. Man hört also manchmal in den Gottesdiensten nur die Rede von Fehlern oder Schwächen statt von Schuld und Sünde. Weil man da früher wahrscheinlich zu massiv immer bloß davon geredet hat, schlägt halt das Pendel nach der anderen Seite aus. So dass es also viele Leute gibt, die sagen, ich will eigentlich nur von der Sterblichkeit erlöst werden, womit ich meine, dass dann aber eine ganze Dimension des Menschen unterschlagen ist und man ist jedenfalls unter dem Niveau Platos. Der lässt nämlich Sokrates sagen, das Gute ist etwas anderes als retten und gerettet werden. Also genau nochmal diese Dimension dazu gehört, es geht um Freiheit und bei Freiheit geht es eben um Schuld, die hier noch einmal hineingehört. Aber es wird vom Menschen her gedacht und von seiner Hoffnung, von seinen Erwartungen, von seinen Sehnsüchten. Theologie von unten nennt man das dann heute. Und die Gegenrichtung, die möchte ich ihm einschlagen, die, das meine ich, macht Fichte, der sagt, wenn es Erscheinung gibt, muss es auch die sollte es auch die absolute Erscheinung geben. Oder man sollte uns jemand mal fragen danach, wie sähe denn das aus? Erscheinen heißt also, dass sich Zeigen des Unsichtbaren oder das Dasein des Unsichtbaren, die Gegenwart des Ewigen. Alles ist natürlich seine Entscheidung, jeder Grashalm und jeder Mensch von uns, aber wir sind ja zum großen Teil Erscheinungen, Luther hat das genannt, sub contrario. Das heißt, unter dem Gegenteil. Also zum Beispiel erscheint die Gerechtigkeit Gottes in vielen Fällen nur darin, dass wir Verbrechen Verbrechen nennen. Also sie passieren, aber man nennt sie wenigstens noch so. Das ist mit diesem Subcontrario gemeint. Man sagt, das gibt es auch so als knappen Gottesbeweis bei Thomas, dass er sagt, gegenüber den Leuten, die sagen, wenn es das Böse gibt, dann wieso gibt es dann Gott oder so? Und er sagt, nein, man müsste umgekehrt fragen, weil es das Böse gibt, gibt es Gott. Denn Gott ist der Garant für die Ordnung, innerhalb derer man das Böse nur Böse nennen kann. Das klingt etwas sehr abrupt, so beim Thomas. Man kann das ein bisschen zeitgenössisch auffüllen. Ich mache das bei Diskussionen immer so, wenn die Leute so protestieren gegen das Unrecht in der Welt, sage ich so, mit Berufung auf was oder wen protestieren Sie jetzt hier eigentlich gegen das Unrecht in der Welt? Sind das Ihre Magennerven oder überhaupt Ihre schwachen Nerven oder passt Ihnen das nur nicht, schmeckt Ihnen das nicht oder was ist es? Berufen Sie sich nicht auf etwas, das darf an sich nicht sein, nicht weil ich das behaupte, sondern das ist so, das darf nicht sein. Da gibt es ein Prinzip, die Gerechtigkeit, das Gute, auf das ich mich berufe. Sag ich, ja, sehen Sie, und das meine ich eigentlich nur, wenn ich Gott sage. Ich meine ja hier nicht einen alten Mann mit Bart oder so, sondern ich meine genau dieses Wovon her unseres Gut sein sollen dürfen's. Nicht? Sodass also tatsächlich in der Benennung des Unrechts als Unrecht und in der Benennung des Bösen als Bösen, das tatsächlich eine Gottesoffenbarung ist. Das Böse hätte gesiegt, wenn man es noch nicht mal mehr das Böse nennte. Wenn man bloß sagt, so what, so ist es halt. Also wenigstens der Protest ist noch eine Form, dass das Böse nicht schlechterdings gesiegt hat. Dass man das noch als negativ bezeichnet, und zwar nicht bloß als mir unangenehm, das kann man ja noch unterbringen in anderen Kategorien, sondern sagt, nein, nicht sein sollend, prinzipiell nicht sein sollend. Dass das also mit drin steckt. Also insofern erscheint Gott auf wirklich unendlich viele Weisen, aber, sagt Fichte, ich suche eigentlich eine absolute Erscheinung. Die Erscheinung schlechthin, die dann das Maßstab auch für die anderen Erscheinungen ist. Kann es sowas geben? Wie kann man sowas denken, dass es sowas gäbe? Das ist die Frage, die sich dann nochmal stellt. Dann sind wir auch von unserer eigenen Suche weg. Vor allen Dingen ist es so, dass man einen letzten Propheten oder einen letzten Heiland sucht. Das ist akzeptabel und nachvollziehbar. Das habe ich ja angedeutet, sonst bitte beschweren Sie sich, wollen wir es diskutieren. Nicht? Er sagt, dass der Mensch an sich wartet auf eine authentische Heilszusage. Nicht auf eine partikuläre, auf eine beschränkte, auf eine vorläufige, nicht bloß eine prophetische. Was machen wir, wenn wir einen Prophet nach dem anderen haben, aber niemals kommt das, wonach die prophezeien? wenn es ja manche Leute gibt, die sagen, nein, nein, die Propheten werden ja entwertet, wenn es dann wirklich Christus gibt, überhaupt nicht wahr. Das ist die einzige Erfüllung für die Propheten. Denn wenn die Propheten dauernd sagen, da kommt irgendjemand und der kommt nie, sonst kommen immer wieder neue Propheten, das ist ja wirklich ein großes April-April dann und das kann es doch nicht sein. Also ist gerade von dort her nochmal eine authentische Zusage als Heilszusage an uns erwartbar und auch ohne Schwierigkeit denkbar. Meine ich, da ist kein Denkproblem dabei. Oder sehen Sie eins? Ich nicht. Warum sollte das nicht an einem Punkt kommen? Natürlich fällt das so einem Propheten nicht von selber ein, sondern der ist dann beauftragt natürlich von Gott, aber er ist beauftragt, dieses letzte Wort zu sagen. Da sehe ich kein Problem. Während wenn jetzt der Fichte sagt, ich suche eine absolute Erscheinung, da kann man sich fragen, ist das nicht eigentlich ein hölzernes Eisen? Kann ich überhaupt bei Erscheinung sagen, es gibt eine absolute Erscheinung? Kann ich zum Beispiel sagen, es gibt eine absolute Philosophie oder eine absolute Perspektive, eine absolute Ansicht? Natürlich nicht. Der eine guckt von da und der andere guckt von da. Wenn da einer kommt und sagt, ich habe jetzt die letzte Antwort für alle Philosophien, dann weiß man sofort, das ist falsch. Vielleicht kaufe ich es mir trotzdem, amüsiere mich dann darüber nicht. So Bücher gibt es ja, aber das nehme ich nicht ernst. Und das ist natürlich der Wahrheitskern in der pluralistischen Religionstheologie zum Beispiel. Ich kann nicht eine Perspektive auf die Welt, eine Sicht auf die Welt zu der Perspektive erklären. Die eine kann, so wie es zum Beispiel auf einem Gipfel nicht den Weg gibt, sondern es gibt viele Wege darauf. Der eine hat eine schönere Aussicht, der andere ist gefährlicher, der dritte ist schneller. Das, unter verschiedensten Rücksichten kann es da beste Wege geben, aber schlechterdings den Weg ist überhaupt nicht einzusehen. Und deswegen sieht das ja auch Indien nicht. Es gibt halt, der jetzige Papst hat es gesagt, nur als Kardinal hat gesagt, auf die Frage, wie viele Wege es zu Gott gibt, sagt er so viel wie Menschen. Denn jeder geht hier auf seinem Weg. Was heißt dann also jetzt, wenn sich da jemand hinstellt und sagt, ich bin der Weg? Wie kann das dann gedacht werden? Also nochmal, der Erlöser, kein Problem, wenn wir von uns her denken. Warum soll er nicht in einem, also diese letzte Etappe hier kommen, aber jetzt von Gott her gesehen, absolute Erscheinung, was soll das heißen? Wenn ich also Erscheinung hier dächte als mein Blick auf die, mein Weg zur Spitze oder eine der Speichen, das ist ja das andere indische Bild, nicht eine der Speichen zur Narbe hin, wieso soll da eine Speiche die Speiche sein können? Trotzdem also, Fichte hat also diesen Gedanken und sagt, was mache ich da jetzt? Wie soll das gehen? Ich meine, dass einigermaßen klar sein muss, dass das unmöglich so gehen kann, dass das vom Aufstieg her gedacht wird. Oder vom Endlichen dorthin, sondern dass es nur gedacht werden kann vom Gipfel her oder vom Absoluten her, dass es also nur in der Gegenrichtung einen Sinn gibt. Dass ich sagen kann, wenn das Absolute eine Freiheitswirklichkeit ist, und weniger als Freiheit kann es ja nicht sein, nachdem wir schon frei sind in Grenzen, dann kann diese Freiheitswirklichkeit eines ihrer Worte zu dem Wort erklären. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die hier bleibt, die aber andererseits auch nicht ausgeschlossen werden kann. Das ist nämlich die andere Frage, die jetzt an diese Leute von der Religionstheologie, da von der pluralistischen zu stellen ist. Wenn sie sagen, da gibt es das Real, das große Wirkliche, aber das entzieht sich und wir haben es überhaupt nicht oder so. Seit mit welchem Recht kannst du behaupten, dass dieses Real sich nicht selber in einer bestimmten Weise zeigt und festlegen will? Und mein erster Gedanke, um dahin zu führen, ist der, dass ich sage, unsere Welt, unsere Wirklichkeit ist schon eine von endlos vielen möglichen. Das heißt, diese scharfe Unterscheidung die so in der Rana-Schule gemacht wird, sondern da gibt es eben das Transzendentale, Verhältnis Gottes zur Welt, und dann gibt es das Kategoriale, das konkrete Verhältnis zu bestimmten Situationen und Personen. Das muss man nochmal in Klammern setzen, denn die Welt selber ist schon kontingent und nicht notwendig. Die ist selber schon nicht transzendental, sondern das ist schon eine kategoriale Entscheidung. Gott hat diese Welt geschaffen und nicht eine andere. Das ist abstrakt, muss ich sagen, das Absolute kann sich nur zeigen in einer doppelten Kontingenz. Damit meine ich Folgendes, es zeigt sich erstmal in Kontingentem, denn Gott selbst ist ja eben er selbst und unsichtbar. Wenn es erscheinen will, muss es erscheinen für jemand und es muss erscheinen in einer Sichtbarkeit, in einer Versichtbarung, Fichte sagt, in einem Bild. Das unsichtbare Erscheinen heißt nicht Abbild, da habe ich ja immer dagegen geredet, sondern Versichtbarung von Unsichtbarem. Und diese Versichtbarung ist natürlich nicht das absolute Unsichtbare, sonst ist ja genau die eine Versichtbarung. Also erstens kann das Absolute nur in bedingtem, begrenztem, in kontingentem, das heißt in nicht notwendigem erscheinen. Und zweitens erscheint es als absolut nur, wenn es nicht erscheinen muss. Wenn das Absolute genötigt wäre zu erscheinen, dann würde das ja wieder zum Absoluten gehören. Das wäre gerade die Freiheit ja nicht sichtbar. Sie müssen also, ich betone das so, weil ich nach meiner Beobachtung das also fast immer vergessen und übersprungen sehe in den Texten. Das ist also nicht bloß, nochmal sage ich, das Absolute in Kontingentem, in Begrenztem, in Relativem erscheint, sondern dass es auch nur auf kontingente Weise erscheint. Das heißt, wenn Gott notwendig schaffen müsste, würde er darin nicht als Gott erscheinen, in seiner Freiheit. Wenn Freiheit erscheinen soll, erscheinen können, muss ihnen etwas erscheinen, was sie frei tut und nicht notwendig. Uns kann man eine Menge ablesen, wie wir gestimmt sind, wie wir gelaunt sind oder sonst wie, ob wir müde sind oder so, weil wir eben nicht absolute Freiheitswesen sind. Aber absolute Freiheit kann nur erscheinen, wenn sie frei erscheint. Für andere Freiheit und selber frei. Also ich brauche eine doppelte Kontingenz, um klarzumachen, wie Absolutes erscheint. Erstmal ist es Kontingentes, nicht Notwendiges, worin es erscheint. Und zweitens ist das Erscheinen selber nochmal frei. Man kann dem keine Vorschriften machen. Man kann nicht hingehen, eben wie diese relativistische Religionstheorie sagt, nein, das Real entzieht sich uns und wir haben hier nur mit Schiffern zu tun, wie Jaspers sagt, aber nicht wirklich mit erscheinendem Gott selber. Er muss nicht erscheinen, vielleicht ist er auch nicht erschienen, aber ich kann nicht behaupten, er kann nicht erscheinen. Nur darum geht es mir im ersten Schritt. Wieso muss ich Absolutes so konzipieren, dass ich sage, es kann sich nicht zeigen? Da fehlt mir jeder Beweis und jede Begründung. Es wird einfach nur behauptet. Sodass mein erster Schritt also nochmal an diese Leute hin ist, mit der Möglichkeit wäre zu rechnen. Wir hatten bei dem ersten Gedanken von Rana her mit Hörer des Wortes sogar nicht bloß eine Möglichkeit, sondern eine Hoffnung drauf, dass sowas geschieht. Also die Möglichkeit muss eingeräumt werden, eines solchen Bildes, und jetzt kehrt aber die Frage nochmal wieder, gibt es nun kann es ein absolutes Bild geben? Gilt nicht, wenn das also nur Bilder sind, dass es eben ein Bild unter dem anderen ist, und Fichte formuliert genauso. Er sagt, es gibt die einzelnen Bilder, das sind wir, und dann gibt es die Idee des Bildes, aber das bleibt immer eine Idee und kann nicht realisiert werden. Da ist er ganz so kantisch dran, das heißt, er sagt, ich habe also nur diese regulative Idee, die ich mir aber nicht wirklich existent vorstellen darf. Das heißt ja bei Kant dann transzendental. Nicht? Also ich kann eben nicht zum Polarstern hinsegeln, sondern ich kann nur unter der Leitung des Polarsterns zu dem Licht im Hafen segeln. Und das andere wäre eine Kategorienvertauschung. Und das ist das, was dann hier drin steckt, dass er also sagt, dass das absolute Bild, das kann es nicht geben, sondern das gibt es immer nur als Prinzip. Wenn es sich realisiert, ist es eben weniger. Hier erlaube ich mir halt eben auch jetzt an Fichte die Frage zu stellen, wie sieht das eigentlich aus? Also erstmal, wie habe ich jetzt Bild denn zu denken näher hin? Ist ein bisschen schwierig, aber ich hoffe, wir können es trotzdem nachvollziehen. Also klar ist, dass Erscheinung immer für jemand ist. Das, glaube ich, muss man nicht mehr wiederholen, obwohl es oft vergessen wird. Davon haben wir schon geredet. Es gibt keine Erscheinung aus Erscheinung für. Es kann nicht etwas so erscheinen und niemand guckt dahin, das ist keine Erscheinung. Eine Erscheinung ist immer Erscheinung für. Die eigentliche Erscheinung, sagt jetzt Fichte, ist das Wissen selber, sind wir selber als Person. Und dann gehört zu unserem Bildsein, dass wir wissen, dass wir Bilder sind. Ich muss die Schraube noch eins weiter drehen. Wenn ich weiß, dass ich also Erscheinung bin, dann muss ich noch mal mein Erscheinen von Gottes Erscheinen in meinem Erscheinen unterscheiden. Ist das nachvollziehbar? Nein, schon nicht. Also ich bin da, ich zeige mich und bin auch für mich da, aber ich bin nicht eigentlich die Erscheinung, sondern ich diene der Erscheinung Gottes. Diese Doppelung müssten Sie eigentlich bei jedem Propheten mithören, obwohl das nicht steht. Der Prophet sagt immer, Spruch des Herrn. Nicht, so hören wir das mal in den liturgischen Texten, Spruch des Herrn. Und er müsste zugleich dazu sagen, ja und doch nicht, das ist meine Übersetzung dieses Spruches. Denn ob Gott wirklich als Muttersprache Hebräisch spricht, ist ja schon mal die Frage, nicht? Er hat es jedenfalls so gehört, der Prophet, und sagt es jetzt auf seine menschliche Weise. Also, es ist einerseits Spruch des Herrn, natürlich, aber nicht in aller Buchstäblichkeit, sondern es ist ja der gehörte Spruch des Herrn. Und zwar gehört von dem, der es jetzt sagt und auf seine Weise gehört. Deswegen mit seinen Bildern, mit seinen Vorlieben oder so. Das ist das, was zum Teil so schwierig ist, Kollegen beizubringen, dass etwas, was da heißt Wort Gottes, doch zugleich Wort des Menschen ist. Und Leute denken an, das geht nicht, entweder Wort Gottes oder Wort des Menschen. Dann versuche ich dann immer zu erklären, nein, der ich an Schöpfung glaube, weiß, dass ich einerseits also das Kind meiner Eltern bin, aber zugleich bin ich Geschöpf Gottes. Und zwar nicht zur Hälfte oder meinetwegen 9/10 von Gott und 1/10 von den Eltern oder so, sondern eben ganz Kind meiner Eltern und nochmal ganz Geschöpf. Und warum soll das jetzt nicht bei einem Buch auch gehen oder bei dem Spruch des Herrn? Das heißt, der Spruch des Herrn ist wirklich Spruch des Herrn. Aber ich darf keinen Moment vergessen, dass er nicht so wie eine nackte Seele einfach so Spruch des Herrn ist, sondern es ist eben der Spruch des Jesaja jetzt, oder der Spruch des Jeremias. Und davon mitgefärbt und mitbestimmt. Und ich muss beides festhalten, also den Ernst, dass es wirklich jetzt das Wort des Jeremias ist oder so, aus dem und dem Jahrhundert vor Christus, aus dem Stand der Offenbarung, wo die damals stehen oder so und der Kenntnis. Und zugleich ist es aber auch schon Wort Gottes selber. Also, ich glaube nicht, dass man es hier einfacher haben kann, als ich es hier, also meine, sicher einfacher noch, als ich es formuliere, aber dass man also Erscheinung nochmal ist, Erscheinung dadurch, dass sie Bild ihrer selbst ist, dass sie ein Bild von sich selbst hat und dass sie weiß, dass dieses Bild nochmal im Dienst des Sich-Zeigens Gottes steht. Man könnte es auch kürzer so ausdrücken, die Propheten wissen, sie sind nicht der Sohn Gottes. Nicht? Der Sohn Gottes sagt, ich bin das Wort. Und das ist eine andere Sache. Der Prophet sagt zwar Spruch des Herrn, also Wort Gottes, nicht? Aber er ist nicht das Wort Gottes. Also ich muss genau diesen Unterschied einzeichnen. Also Erscheinung ist Bild der Erscheinung. Dass man das hier hineinnimmt. Es macht sichtbar im Wissen, dass mein Sichtbarmachen des Erscheinenden sich verdankt dem Sichtbarwerden des Erscheinenden. Was wäre das für ein Erscheinen Gottes, wenn der warten müsste, bis wir den Mund aufmachen? Beziehungsweise unter bestimmten Rücksicht wartet er ja bis da drauf. Nicht? Aber die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass wir das sehen und sagen können, die muss doch vorweggegeben sein. Die kann doch nicht erst mit uns bestehen. Also so wie ich gesagt habe, Gott, was ist das für ein Gott, der erst Gott wäre, wenn er schafft? So wiederholt sich das natürlich hier. Was wäre das für ein Offenbaren, wenn das wartet, bis wir offenbaren? Ich muss also diese Unterscheidung einzeichnen. Wenn also das Bild um sich selbst weiß, dann weiß es nicht bloß um sein Erscheinen, sondern es weiß auch um sein Unterschiedensein vom eigentlichen Selbsterscheinen Gottes. Bei Jesus wird das übrigens, das gilt übrigens für Jesus selber mit, deswegen legt er so viel Wert darauf, dass man ihn nicht verwechselt. Wenn er kommt und sagt, guter Meister, sagt, was nennst du mich gut? Gut ist nur einer. Also da gibt es immer die Punkte, wo er das anspricht. Er sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen, ja. Aber damit behaupte ich nicht, ich bin der Vater. Sondern genau diese dialogische Differenz, die da noch hineingehört. Ich glaube, ich wiederhole und stottere hier so rum, aber ich glaube, es wird ein bisschen deutlicher, was ich eigentlich meine dabei. Es ist halt wirklich etwas verwickelt. Nicht? Also das ist ein wirkliches Dasein. Wer mich sieht, hat ihn gesehen, sagt er. Trotzdem sagt er nicht, mein Gesicht ist jetzt nicht einfach das Gesicht des Vaters, sondern ich bin mit meinem Gesicht das Gesicht des Vaters. Das ist aber noch was anderes.
Was ist der Unterschied zwischen einer Erscheinung und einer Vision?
Das kann man hier jetzt offen lassen. Vision heißt ja wörtlich Schau. Nicht? Und wenn das eine echte Vision ist, dann ist sie eine Weise von Erscheinung. Die kann eben Erscheinung sein optisch, es kann aber auch eine Erscheinung akustisch sein, zum Beispiel mit einem Laut. Das wird man dann nicht Vision nennen. Dann wiederholt sich aber alles das, was ich gesagt habe. Meint einer, das wäre jetzt eine Erscheinung oder ist es nicht? Der Kern von Erscheinung ist ja für mich, dass die Wirklichkeit, die erscheint, wirklich da ist. Das ist ja mein Hauptgrund, warum ich so gegen Ab- und Ebenbild rede. Ein Ebenbild, ein Abbild vertritt einen Abwesenden. Erscheinung ist die Weise, wie jemand da ist, nicht wie jemand nicht da ist. Ich schaue mir, muss mir nicht das Foto in der Brieftasche angucken, wenn ich zu Hause bei meiner Frau bin. Außerdem muss man gucken, weil es vielleicht so zerknittert ist, ich brauche ein neues und was weiß ich nicht. Aber sonst ist da kein Grund, das anzugucken. Also Abbild, Ebenbild vertreten einen Abwesenden. Und so denken manche auch Stellvertretung. Frau Söller hat das lange so gedacht, weiß nicht, ob bis zum Schluss, ich hoffe nicht mehr. Aber er hat sehr lange so gedacht, er sagt, Gott ist eigentlich weg und wir haben ihn hier zu vertreten. Nein, sondern die Geschöpfe sind Weisen, wie Gott selber da ist, das heißt erscheinen. Und deswegen gilt jetzt für die Vision, um dann darauf zurückzukommen, dasselbe. Einerseits hängt die ja ab von dem, der Visionen hat, so wie der Jeremias eben den Spruch so ausdrückt, wie er ihn ausdrückt. Das ist kulturabhängig, das sieht man auch an den Visionen, wenn man die studiert, wie weit die von Kontexten abhängen, der Zeit, dessen, was dort die Leute an Bildern gesehen haben und an Texten kennen oder so, sieht man was anderes dann. Das beobachten ja auch die Leute bei diesen Reizungen dieser religiösen Schläfenlappen da, wo die einen sehen dann eben christliche Erscheinungen, andere sehen irgendwas Muslimisches oder so, weil jeder das schon auf seine Weise übersetzt und aufnimmt. Das ist die eine Seite dran. Aber wenn es ein echtes Erscheinen ist, ist es zuerst und im Kern tatsächlich das Dasein dessen, der sich da zeigt. Ich habe ja gesagt, da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein, zum Glück muss ich jetzt auch nicht als Philosoph jetzt hier zu klären, was ist da nun wann echt oder was ist nicht echt. Nicht? Gibt es da Kriterien und wie sehen die aus? Das sind ja schwierige Fragen. Klassischerweise hat man immer die sogenannten Früchte als Kriterium angeführt. Man hat gesagt, was die guten Früchte bringt, dann wird es schon stimmen. Aber die Frage ist, natürlich sagen die guten Früchte, das steht in der Schrift, dass ein schlechter Baum keine guten Früchte bringen kann. Aber trotzdem kann natürlich an einem guten Baum einiges an schlechtem sitzen. Und das sind dann so Punkte, die natürlich dann also Schrecklichkeiten auslösen, wie wir sie ja in der Kirche zwischendurch auch haben. Das, die letzte große Schrecklichkeit war die um die Gründung der Legionäre Christi, nicht? Wo auch immer darauf berufen haben, haben ja, aber die Früchte und die Novizen und so, die wir haben und die guten Priester oder so, nicht? Und man dann eben doch sagt, offenbar ist da beim Gründer irgendwas nicht in Ordnung gewesen. Die Zeit ist rum. Ich mache Pause und mache dann weiter. Niemand sagt was.